Es kam einer der sieben himmlischen Boten, die, ja, das habe ich schon gelesen, Vers 4. Und die Frau, die mit Purpur und Scharlach umkleidet war und mit Gold übergoldet, mit Edelsteinen und Perlen bedeckt, hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von den Gräuel ihrer Unreinigkeit, der Unreinigkeit ihrer Hurerei. Also hier eine grässliche Frau, auf ihrer Stirn der Name Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Hurerei und der Gräuel des Erdlandes oder der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Hier haben wir es wieder. Die Frau ist betrunken vom Blut der Heiligen. Sie hat so viele Heilige getötet, dass sie jetzt betrunken ist davon. Die Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Klar, dass er sich verwundert. Was ist denn das für ein Jerusalem, das so eine Hure geworden ist? Der Bote sagte zu mir, weshalb verwunderst du dich? Ich werde dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und ist im Begriff, aus dem Abgrund heraufzusteigen und ins Verderben zu gehen. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und ist im Begriff, aus dem Abgrund aufzusteigen. Wir haben das schon mal gelesen. Das Tier ist das Römische Reich und es hat den Anschein, als hört es auf zu existieren und dann existiert es doch wieder, aber es geht schließlich ins Verderben. Es geht ihm zugrunde. Und die auf der Erde oder auf dem Erdland wohnen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben worden sind von der Gründung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, ein gewisses, das wahr und nicht ist, obgleich es ist. Hier ist der Verstand, die sieben Köpfe sind sieben Berge, also das ist Rom. Rom sitzt auf den sieben Bergen, auf denen die Frau sitzt. Die Frau sitzt auf Rom. Die Frau ist Jerusalem. Jerusalem sitzt auf Rom. Nicht Rom sitzt auf Rom, das geht nicht. Jerusalem sitzt auf Rom. Das heißt, die Frau reitet das Tier. Das geht gar nicht, dass die Frau Rom ist. Es kann nicht Rom reiten. Ja? Aber es kann sehr wohl Jerusalem Rom reiten. Ja? Die Frau reitet das Tier. Das heißt, die Frau nimmt Einfluss auf das Tier. Und sie sind sieben Könige, nämlich des Tieres Köpfe sind sieben Könige. Das sind die sieben Kaiser, wo wir schon gesagt haben. Die fünf fielen, der eine ist, also das ist der sechste ist Nero, wie ich meine. Der andere kam noch nicht, das wäre dann Vespasian. Die drei Soldatenkaiser werden übergangen. Und wenn er gekommen ist, muss er ein weniges bleiben. Es ist immer nur noch kurz bis zum Ende. Das Ende kommt bald. Und der Herr kommt bald. Ja. Und das Tier, das war und nicht ist, es selbst ist auch ein Achter, das habe ich gesagt, Vespasian. In Vespasian ist das Römische Reich zu neuer Blüte gekommen und damit ist das Tier wieder aufgelebt nach den Wirren, nach dem Tod von Nero. Und er ist von den sieben, der Vespasian ist ein zweiter Nero und ins Verderben geht er fort. Auch er geht ins Verderben, wie alle anderen Kaiser des Römischen Reiches auch. Und die zehn Könige, beziehungsweise das kann hier das Tier gemeint sein, das ganze Tier, das Römische Reich geht ins Verderben. Muss nicht Vespasian gemeint sein, sondern mit Vespasian ist das Römische Reich wieder ein an der Regierung und ist wieder ein Machtpunkt. Und auf diese Weise lebt das Tier also weiter als römisches Kaiserreich. Das ist der achte. Vespasian verkörpert hier das römische Kaiserreich und die Fortführung des Reiches. Vers 12, und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch nicht ein Königreich bekamen. Man sagt, dass das Römerreich in zehn Provinzen eingeteilt war. Wir müssen aber gar nicht so detailliert sein. Es kann einfach bedeuten, alle, die mit Rom zusammengearbeitet haben, zehn Könige, die hatten nicht dieselbe Macht wie der Kaiser, aber sie arbeiten zusammen mit dem Tier. Sie bekommen Vollmacht wie Könige eine Stunde mit dem Tier. Sie sind nicht Könige, aber wie Könige herrschen sie durch die durch den Anschluss an das Tier, sie dienen dem Tier. Diese haben eine Meinung und übergeben ihre Kraft und Vollmacht dem Tier. Das hat nichts zu tun mit der Europäischen Union, sondern das hat mit der damaligen Zeit zu tun. Was interessiert denn die von Ephesus und Smyrna, die Europäische Union? Versteht ihr? Also an dem sind sie nicht interessiert. Und dann geht es weiter. Also die werden mit dem Lamm, ja, das ist jetzt interessant, Vers 16, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Inwiefern führen denn jetzt die Könige, die mit dem Tier zusammenarbeiten, inwiefern führen denn die jetzt einen Krieg mit dem Lamm? Inwiefern ziehen diese in den Krieg gegen das Lamm? Ich kann mir das nur so denken, dass sie das tun, indem sie gegen die Heiligen Krieg führen. Also wer gegen die Heiligen Krieg führt, führt einen Krieg gegen Gott. Ich habe dazu eine Stelle, wenn ich sie jetzt schnell finde, kann ich sie noch vorlesen. Die 10 Könige. Aus dem Alten Testament. Im Alten Testament gibt es nämlich so eine Stelle, das habe ich jetzt nicht hier. Moment. Sie führen Krieg mit dem Lamm. Hier haben wir es. Jeremia 50, Vers 24 und 25. Ich darf das vorlesen. Ich habe dir Schlingen gelegt und du wurdest gefangen, Babel. Also es geht hier um das irdische Babel, das damalige Babel. Ich habe dir Schlingen gelegt und du wurdest auch gefangen, Babel, ohne dass du es wusstest. Du wurdest gefunden und auch ergriffen, weil du dich gegen Jahwe in Krieg eingelassen hast. Babylon hat sich gegen Gott in Krieg eingelassen. Jeremia 50, Vers 24. Also Gott, die Babylon hat, indem sie gegen Jerusalem vorgegangen ist, gegen das damals noch heilige Jerusalem, ja, indem sie gegen das Gottesvolk vorgegangen ist, hat Babylon sich in Krieg gegen Gott eingelassen, weil du dich gegen Jahwe in Krieg eingelassen hast. Jahwe hat seine Rüstkammer aufgetan und hervorgeholt die Waffen seines Grimmes, denn Jahwe, der Heere, hat ein Werk im Lande der Chaldäer. Jetzt zieht der Herr einen Krieg gegen Babylon, weil sie gegen das Gottesvolk gekämpft haben. Jetzt kommt der Herr und kämpft gegen Babylon. Also hier sieht man, dass der Kampf gegen Gott ist dann, wenn man gegen Gottes Volk kämpft. Dann ist es ein Kampf gegen Gott. Und diese Könige und das Tier kämpfen gegen das Lamm. Und das Lamm wird sie überwinden. Jetzt kämpft das Lamm gegen sie und wird sie überwinden, wird sie töten. Das haben wir dann in Kapitel 19, werden wir das lesen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Gerufene und Erwählte und Treue. Das sind die Gläubigen. Sie sind gerufen worden, haben geantwortet auf den Ruf. Dadurch hat Gott sie erwählt. Wenn man antwortet, dann wird man erwählt. Und wenn man erwählt wird, und dann soll man noch treu bleiben. Und die sind Gerufene und Erwählte und Treue. Das sind die Gläubigen. Und er sagt zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Volksscharen und Volksmengen und Völker und Sprachen. Also sind die Hure hat also Kontakt mit der ganzen Welt, hat sie durch das Diaspora-Judentum. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier sahst, diese werden die Hure hassen. Diese Komplizen des Tieres, ja, die Mitarbeiter des Tieres. Und verwüstet werden sie machen. Das heißt, der Vespasian hat ja aus allen Provinzen, wie gesagt, vor allem aber aus den östlichen Provinzen, hat er 60.000 Soldaten zusammengezogen, ist dann gegen Galiläa und gegen Judäa gezogen, musste aber dann nach Rom, um die Kaiserkrone in Empfang zu nehmen, und dann hat er den Titus gesandt. Und Titus hat sich 80.000 Soldaten zusammengeholt, auch sehr viele aus dem Osten, und hat dann mit dieser vereinten Kräften haben sie dann Jerusalem schlussendlich überwinden können. Das ist hier beschrieben, oder? Diese 10, die werden die Hure hassen und werden sie verwüsten, und werden sie nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Das ist genau das Bild, das aus Hesekiel 16 genommen wird. In Hesekiel 16 war die erste Zerstörung Jerusalems damals. Gott hat Jerusalem damals zerstört durch die Babylonier und hier ist es, dass Gott das durch die Römer getan hat. Denn Gott gab in ihre Herzen seine Meinung und Absicht. Also Gott hat sie hier geholt, dass sie das Gericht ausführen. Durchzuführen, eine Meinung auszuführen und ihre Königsherrschaft dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet würden. Also alle diese Heere und diese Mächte haben sich mit dem Tier zusammengetan, haben bis dann schlussendlich das Gericht über Jerusalem ausgeführt wurde, 70 nach Christus. Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die die Königsherrschaft hat über die Könige der Erde. Also, oder über die Könige des Landes, je nachdem, wie man das übersetzt. Indem die Frau sich mit dem Tier verbunden hat, hat sie natürlich die Königsherrschaft über die Könige der Erde. Also das ist hier Jerusalem, nicht Rom. Denn durch das Tier hat Jerusalem diese Macht bekommen. Und dann hat sich das Tier gegen Jerusalem gewandt. Also das ist ja das ist wieder ein Beweis, dass die Hure Jerusalem sein muss. Hier haben wir nämlich zuerst eine Zusammenarbeit. Ja? Die Hure reitet auf dem Tier und dann wendet sich das Tier und tötet die Hure. Das ist genau das, was in der Geschichte geschehen ist. Ja. Aber das andere habe ich ja schon gesagt, über die Macht der Juden, der Diaspora, des Diaspora-Judentums und so weiter. Kapitel 18 ist dann die Beschreibung des Unterganges der Hure. Nach diesem sah ich einen anderen Boten aus dem Himmel niedersteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief in Stärke mit großer Stimme und sagte, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und sie war eine Wohnstätte von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jeden unreines Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und verhassten Vogels. Das ist ein Bild genommen aus dem alten Babylon und aus dem alten Edom. In Jesaja 34 und in Jeremia 51 wird beschrieben, dass Babylon, das gerichtet ist, das wird zur Wüste, das wird zum Wüstland. Aber hier wird dieses Bild angewandt auf Jerusalem. Inwiefern ist denn Jerusalem eine Stätte von Dämonen geworden? Nicht, als es verödet war, das ist nicht gemeint, sondern in Jerusalem hatten wir eine ganz starke dämonische Aktivität. Der König der Könige war nach Jerusalem gekommen. Der König der Könige war verworfen worden von Jerusalem. Und er hat in ganz Israel hat er die Dämonen ausgetrieben. Er hat überall geheilt und Kranke gesund gemacht, hat überall was Gutes reingebracht. Und dann hat der Herr gesagt, dieses ehebrecherische und böse Geschlecht ist wie ein dämonenbesessener Mann. Man treibt den Dämon aus von dem Menschen und nachdem er gereinigt, das Haus gereinigt ist und gekehrt, dann nimmt der Dämon 7 Dämonen, die schlimmer sind als er, mit und kommt in das Haus zurück und macht es zu einer Behausung von Dämonen und zu einem furchtbaren, und die Situation wird schlimmer als vorher. So wird es diesem Geschlecht ergehen, hat er gesagt. So wird es diesem Geschlecht ergehen. Und er klar, mit wem er spricht. Ja, das ist in Matthäus 12, etwa die Verse 40, 50 oder 50 wahrscheinlich. Oder? Also die Matthäus 12 in der zweiten Hälfte muss es irgendwo sein. Ich habe die Stelle jetzt nicht parat. Aber vielleicht kann ich sie noch finden hier. Das ist diese Stelle, die auch in Lukas 13 wird sie ebenfalls. Ah, hier, Matthäus 12, Vers 41 bis 45. Die Dämonenbehausung. Männer von Nineveh werden aufstehen mit diesem Geschlecht und werden es verurteilen. weil sie Buße taten auf die Verkündung des Jona hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und so weiter. Vers 43. Wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchwandert er wasserlose Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er, ich werde in mein Haus zurückkehren, von dem ich ausging. Und wenn er kommt, findet er es leerstehend, gefegt und geschmückt vor. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister zu sich, die böser sind als er selbst. Und sie fahren ein und wohnen dort. Und es wird das letzte jenes Menschen schlimmer sein als das erste. So wird es auch bei diesem bösen Geschlechte sein. Das damalige Judengeschlecht, das den Messias verworfen hat. Bei diesem Geschlecht. 40 Jahre später war es dann genauso, wie der Herr vorausgesagt hatte. Also auch das ist wiederum ein Beweis, dass es sich um Jerusalem handelt hier. Vers 3 vom Wein, wir sind in Offenbarung 18, vom Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei haben nämlich alle Völker getrunken. Und die Könige des Erdlandes trieben Hurerei mit ihr und die Kaufleute des Landes oder der Erde wurden reich aus der Kraft ihrer Üppigkeit. Hier haben wir das Diaspora-Judentum, das mit den Juden gehandelt hat, mit Jerusalem und reich geworden ist. Ich habe gesagt, Jerusalem war eine der reichsten Städte, wenn nicht die reichste Stadt überhaupt in der damaligen Zeit, durch den Tempelkult und Tempelschatz und den Zehnten, den alle Juden, alle reichen Juden dorthin gebracht haben. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Das ist ein Zitat aus Jeremia, aber das betrifft genau auf Jerusalem zu. Denn der Herr hat gesagt, geht raus aus Jerusalem. Geht raus, lasst uns hinausziehen aus dieser Stadt, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier nicht eine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Dort wird das ja auch geschrieben zu einem Zeitpunkt knapp vor der Zerstörung Jerusalems, der Hebräerbrief. Und auch hier, geht hinaus aus der Stadt. Der Herr hat gesagt, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht, dann geht raus. Also auch hier, die Gläubigen, das Volk Gottes, die Gläubigen, sie sollen rausgehen. Sie sollen sich nicht teilhaftig machen mit ihr und sollen nicht von ihrer Plagen empfangen. Weil, Vers 5, weil ihre Sünden bis zum Himmel folgten und Gott gedachte ihrer Ungerechtigkeiten, vergeltet ihr, wie auch sie euch vergalt und verdoppelt ihr das Doppelte nach ihren Werken. In dem Becher, den sie mischte, mischet ihr das Doppelte. Also mischt ihr den Zorneswein ein, dass sie richtig ihn austrinkt. Das ist hier die Bildersprache vom Zornbecher. Wie viel sie sich verherrlichte und in Üppigkeit lebte, so viel Qual und Trauer gebt ihr, weil sie in ihrem Herzen sagt, ich sitze als Königin und eine Verlassene bin ich nicht. Und Trauer werde ich auf keinen Fall sehen. Ich habe schon zitiert Klagelieder 1, Vers 1. Dort heißt es, dass Jerusalem, das damals verlassen wurde, sie sagt, sie sitzt als Trauernde und als Fürstin. Wie ist sie verlassen, die Fürstin unter den Städten? Und wie ist sie zur Witwe geworden? Und jetzt sagt sie, eine Witwe bin ich nicht. Also diese hat hier in Selbstherrlichkeit sich ganz falsch eingeschätzt. Sie hat den Messias verworfen und ist dadurch eine Witwe geworden. Sie hatte den eigenen Mann getötet, oder? Den eigenen Ehemann getötet. Wenn man den Ehemann tötet, ist man eine Witwe. Aber sie sagt, nein, eine Witwe bin ich nicht. Und ich sitze als Königin, ja, weil sie natürlich durch das mit dem Tier in Verbindung stand. Trauer werde ich auf keinen Fall sehen, ja, denkst du? Vers 8, deswegen werden ihre Plagen an einem Tage kommen, Tod und Trauer und Hungersnot und mit Feuer wird sie verbrannt werden, weil der Herr stark ist, Gott, der sie richtet. Es ist interessant, die Hure wird nicht durch die Ankunft Christi gerichtet. Die Hure wird durch das Tier gerichtet. Das Tier wird durch die Ankunft Christi gerichtet. Aber bei der Hure sehen wir nur, dass die Hure wird also vom Tier getötet. Und es werden sie beweinen und sie beklagen die Könige des Erdlandes oder der Erde, die mit ihrer Hurerei trieben und in Üppigkeit lebten, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen und aus der Furcht vor ihrer Qual. Also das ist, die beklagen sie dann alle, wehe, wehe, die große Stadt, jetzt kommen die Klagelieder, wehe, wehe, die große Stadt Babel, die starke Stadt, weil in einer Stunde das Gericht gekommen ist. Das heißt, es kam dann sehr schnell. Die Belagerung dauerte lange, ja, aber das tatsächliche Einnehmen der Stadt ging dann sehr schnell. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Jetzt gibt es keinen Handel mehr, weil die Juden sind am Boden. Ware von Gold und Silber. Und jetzt werden die verschiedenen Waren aufgezählt, mit denen die Juden gehandelt haben. Und der Grund, da sind übrigens auch Menschenleben dabei. Sie hat sogar mit Menschenleben gehandelt, in Vers 13. Leibern von Menschenseelen. Und sie wird jetzt nichts mehr essen können und so weiter, nicht kein Obst mehr und so weiter. Vers 15, die Kaufleute, die mit ihr mit diesen Dingen Handel trieben, die an ihr reich wurden, werden aus Ferne von ihrer Qual, von Ferne, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen, weinen und trauern und sagen, wehe, wehe die große Stadt, die bekleidet war mit Byssus, Purpur, Scharlach. Jetzt achtet einmal auf diese Stoffe, das sind alles Stoffe aus dem Tempel, aus der Stiftshütte. Byssus, Purpur, Scharlach und übergoldet mit Gold und bedeckt mit Edelgestein. Was hat der Hohepriester auf seinem Ephod? Edelgestein. Das sind alles Dinge aus dem jüdischen Kultus, aus dem Religionskultus, aus dem Tempel, die hier genommen sind. In einer Stunde ist der große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann und alle Mannschaften auf dem Schiff, all die Seeleute, so viele auf dem Meer beschäftigt waren, standen von Ferne und riefen laut, dass sie den Rauch ihres Brandes sahen. Ich habe schon gesagt, vom Meer aus sieht man das Jerusalem brennen, wenn es brennt. Und sie sagten, welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Sie warfen Staub auf ihre Köpfe und riefen unter Weinen und Trauern, wehe, wehe, die große Stadt. Also die wird jetzt furchtbar betrauert, diese Stadt, weil sie ihnen den Reichtum gebracht hatte. Und jetzt ist ja alles, ist alles dahin. In einer Stunde verwüstet. Vers 20, sei fröhlich, über sie feiere, heißt hier im Griechischen, feiern und fröhlich sein, über sie ihr Himmel, also die Himmelsbewohner und die heiligen Apostel und die Propheten, seid fröhlich, weil Gott euer Gericht an ihr vollzog. Also Gott hat die Apostel und die Propheten gerecht. Da hat das Gericht, das die Apostel von ihr bekommen haben, hat er ihr jetzt ihnen zurückgegeben. Das ist die Rache, die jetzt stattgefunden hat. Und ein starker himmlischer Bote hob einen Stein auf, der wie ein großer Mühlstein war, und warf ihn ins Meer. So wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme und der Klang der Harfensänger, Musik, Flötenspieler, Trompeter, wird nicht mehr gehört werden. Und nicht mehr wird ein Künstler in irgendwelcher Kunst gefunden werden. Man sieht hier den Reichtum, also Musik, ja, also verschiedene Musik, Kunst, dann die andere Kunst, also Bildhauerkunst oder sonst, ja. Dann das Geräusch des Mühlsteins, also das wäre jetzt das vom Mahlen, vom Zuhause. Die Frauen sitzen ja und machen jeden Morgen ihr Müsli mit den Weizen oder sonst was. Das wird nicht mehr in ihr gehört werden und das Licht einer Lampe wird nicht mehr in dir scheinen. Die Stimme des Bräutigams und der Braut, das sind alles Begriffe, die aus dem Alten Testament übernommen sind. Es ist fast zitiert schon aus dem Fall Babels und aus anderen Städten. Wird nicht mehr in dir gehört werden, weil deine Kaufleute die Großen des Erdlandes waren und weil durch deine Zauberei alle Völker in die Irre geleitet wurden. Hier haben wir wieder, interessant, hier haben wir wieder Zauberei, das Wort Zauberei. Hatten wir schon in Kapitel 9, Zauberei. Das zeigt, dass sie sich mit Dämonischem eingelassen hat. Sie wurde ja die Synagoge des Satans. Sie hat verführt. Und die anderen Menschen in die Irre geführt, weil sie nicht das Evangelium selber geglaubt hat, sondern festgehalten hat an ihren alten Sachen. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden, und zwar von all denen, die im Lande hingeschlachtet worden waren. Nicht auf der Erde, hier müsst ihr mit im Lande übersetzen, denn sie hat ja nicht auf der Erde alles Blut, aber im Lande Israel hat sie alles Blut auf dem Gewissen. Kapitel 19 ist dann der Jubelruf, die vier Halleluja, das vierfache Halleluja. Nach diesen Dingen hörte ich eine große Stimme einer zahlreichen Menge im Himmel, die sagte, Halleluja, das heißt, gelobt sei Gott, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft dem Herrn, unserem Gott. Merkst du, hier ist das hebräische Denken dringt hier wieder durch Halleluja, Francis. Das hebräische Halleluja ist ja ein hebräisches Wort, oder? Auch Harmagedon ist ein hebräisches Wort. Du merkst, er denkt hebräisch. Ja, das griechisch geschrieben. Er hat das hebräische Wort Halleluja auf griechisch hingeschrieben. Ja, genau. das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft dem Herrn, unserem Gott, weil seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind. Es wird wieder betont, das ist keine Ungerechtigkeit bei Gott, wenn sie so ein Gericht empfangen hat. Und mit ihrer Hurerei das Land verderbte, weil er die große Hure richtete, die mit ihrer Hurerei das Land verderbte. Und er rächte das Blut seiner Knechte und forderte es von ihrer Hand. Hier wird noch einmal betont, dass sie die Knechte Gottes auf dem Gewissen hat. Vers 3, und ein zweites Mal, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in alle Ewigkeit. Und es fielen die 24 Ältesten, die vier Lebewesen, nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten, Amen, Halleluja, das ist das vierte Halleluja. Ja, so ist es, gelobt sei Gott. Und es kam eine Stimme aus dem Thron, die sagte, preist unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchtet, kleine, große. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer zahlreichen Menge und wie ein Rauschen vieler Donner. Also jetzt hört man ein mächtiges Sprechen. Und die Stimme sagte, Halleluja, weil der Herr Gott, das ist jetzt das vierte Halleluja, weil der Herr Gott, der Machthaber, über alles herrscht, seine Königsherrschaft angetreten hat. Jetzt herrscht Gott, die Hure ist gerichtet, die Apostel sind gerecht und die Hure ist gerichtet. Lasset uns froh sein, lasst uns jubeln und ihm den Ruhm oder die Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lammes ist jetzt gekommen. Das ist schon wieder eine Ankündigung. Ist jetzt gekommen. Wie wenn ich sage, jetzt ist Ostern schon wieder gekommen, ja, muss ich jetzt sagen. Das heißt, in unmittelbarer Zukunft kommt die Hochzeit. Aber jetzt wird noch eingeladen zum Hochzeitsfest. Bevor die Hochzeit beginnt, oder? Muss man ja einladen. Deshalb sagt er, glückselig sind die zum Hochzeitsfest Eingeladenen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, also die Hure ist gerichtet, jetzt kann sich die Braut fertig machen. Seine Ehefrau, machte sich selbst bereit. Und es wurde ihr gegeben, dass sie umkleidet werde mit reinem, glänzenden Byssusstoff. Übrigens, wenn da steht die Frau, dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Die Hochzeit findet erst statt, aber der Name Frau bekommt sie schon. Wenn ein Jude heiratet, hat seine Verlobte den Titel Frau. Es ist so bei den Juden. Also der Verlobte und die Verlobten gelten als Frau, Ehefrau und Ehemann. Wenn eine Verlobung aufgelöst wird, ist es wie eine Auflösung einer Ehe. Obwohl sie noch nicht zusammen wohnen und nicht zusammen sind, ab der Verlobung gelten sie schon als Eheleute. Hier deshalb auch sie, die Frau, sie ist die Verlobte, sie ist seine Frau. Das ist die Frau ist hier, die sind alle Treuen, die Heiligen, die Gläubigen, die Knechte Gottes. Und jetzt ist das Nächste, was kommt, ist das Hochzeitsfest. Aber vorher noch, er sagte zu mir, Vers 8, es wurde ihr gegeben, dass sie umkleidet werde oder bekleidet werde mit reinem glänzenden Byssus. Also die Frau, die Ehefrau, die Geliebte, die Braut wird jetzt bekleidet, darf das Hochzeitskleid schon anziehen. Gleich kommt die Hochzeit. Dieser Stoff, dieser weiße Stoff, das sind die Gerechtigkeiten. Das heißt, die Gerechten, die zugesprochene Gerechtigkeit Jesu Christi, die sich aber auch in ihren Werken dann ausgewirkt hat. Ja. Das ist das schöne Gewand, ihre innere Schönheit ist das. Und er sagte zu mir, schreibe es, glückselige sind die, die zum Hochzeitsmahl gerufen sind, jetzt werden oder geladen sind. Jetzt wird also die Hochzeit wird vorbereitet, aber zur Hochzeit müssen noch die Leute eingeladen werden. Hier ist ein Doppelbild. Das ist oft in der Bibel. Das Doppelbild ist hier, einerseits sind die Gläubigen die Braut und andererseits sind die Gläubigen die Hochzeitsgäste. Also das ist ja beides kommt in der Bibel vor. Ja? Einerseits sind die Gläubigen die Schar derer, die Geliebte Gottes. Oder? Andererseits dürfen sie aber alle am Hochzeitsmahl teilnehmen, weil sie sind ja alle die Hochzeitsgäste. Also hier sind zwei Bilder in einem. Es sind nicht zwei verschiedene Gruppen. Das ist ja das Gleiche in Matthäus 22, oder? Da sagt er, ein König möchte seinem Sohn Hochzeit machen. Und dann lädt er die Leute ein. Und er lädt zuerst Israel ein, aber die Israeliten, die wollen nicht kommen. Dann geht er hin an die, sagt er, geht hin an die Zäune und ruft sie. Lasst sie kommen. Alle sollen kommen. Ja? Sie werden alle eingeladen. Auch zu dem großen Hochzeitsfest. Und das Hochzeitsfest ist hier die Vollendung. Und übrigens, die Hochzeit hört nie auf. Die Hochzeit beginnt dann, wenn der Bräutigam kommt in Herrlichkeit, die Braut zu sich führt und dann bleibt die Hochzeit ein Hochzeitsfest. Es bleibt alle Ewigkeit, wird Hochzeit gefeiert. Das Bild ist ein ewiges. Das heißt, die Freude der Hochzeit ist eine ewige Hochzeitsfreude. Es ist nie ein Ehealltag, der beginnt. Das gibt es nicht. Ja? Das bleibt bei dem Bild stehen. Ewige Hochzeit. Deshalb ist sie auch später in Kapitel 21 wird sie immer noch die Braut des Lammes genannt. Der will jetzt dann niederfallen, will anbeten und er sagt, bete Gott an. Der Engel will keine Anbetung. Und dann ist der Himmel geöffnet. Kapitel 19, Vers 11, das ist jetzt das nächste. Das müssen wir auslassen. Kapitel 19, Vers 11. Haben wir jetzt diese Übergangsanhang, da wird jetzt noch einmal das Kommen des, jetzt erst wirklich, das Kommen des Messias in Herrlichkeit dargestellt. Und zwar kommt er zum Kampf gegen das Tier und den Falschpropheten. Also er kommt, um die beiden Feinde, die eigentlich die Hure Babylon gerichtet haben, aber die Feinde waren ja auch böse und haben auch gegen ihn gekämpft, die werden jetzt auch gerichtet. Das heißt, jetzt, nachdem die Hure gerichtet ist und die Gläubigen weiter eingeladen werden zum Hochzeitsmahl, jetzt gibt es einen Abschluss und jetzt wird das Tier und der Falschprophet werden jetzt gerichtet. Das zeigt schon, dass das Tier an und für sich ein Feind der damaligen Zeit ist, sondern das Tier bleibt im Wesen immer dasselbe. Das Tier ist die politische Macht, ob die Nordkorea heißt oder Rom oder sonst irgendwie. Das ist ganz egal, es ist im Wesen immer dasselbe. Und die werden jetzt gerichtet. Der Falschprophet ist auch im Wesen immer dasselbe. Es gibt immer Falschprophet in verschiedensten Gesichtern. Es ist nicht ein einzelner Mann, der Falschprophet, sondern es ist hier der steht für die religiöse Verführungsmacht, die wegzieht von Christus. Aber ja, aber wir dürfen ja nie vergessen die prophetische Perspektive. Das ist doch für den alttestamentlichen Propheten und auch im Neuen Testament, das ist die typische Bergspitzen. Das heißt, es fallen in dem Bild, fällt das zusammen. Das kann ihn nicht sagen, und dann laufen noch 2000 Jahre, bis es dann, sondern im Gegenteil, er weiß ja selber nicht, wann er kommt. Aber hier wird das Kommen des Messias zum Gericht über das römische Tier und über jegliches Tier, aber vor allem jetzt einmal über das römische Tier und über den Falschpropheten der damaligen Zeit, wird so zusammengeblendet, wie in Kapitel 6 haben wir das gehabt mit diesem Gericht über an dem Tag des Zorns über Israel dort. Oder? Kapitel 6 am Ende, Vers 12, hatten wir doch auch den Tag des Zornes, der wird da angekündigt und es wird die Berge wackeln und die Inseln wackeln und die Leute rufen, fallet zu den Bergen, fallet auf uns, wir wollen nicht in das Angesicht Gottes schauen. Das ist genauso in einer Art berichtet, wie wenn Gott jetzt den Schlussstrich zieht. Aber der Schlussstrich wird erst bei der Wiederkunft Jesu Christi gezogen. Und hier wird das aber zusammengeschaut. Wir haben das in Joel, Kapitel 4, das ist so eindeutig. In Joel, da siehst du, das sind die Feinde, die Philister und die Syrer und die Edomiter und die Ägypter, das waren die damaligen Feinde der Juden. Und dann kommt der Herr und sagt, kommt alle her, Völker, kommt her, ich sammle euch ins Tal Josaphat. Und dann sitzt sich der Herr hin ins Tal Josaphat, das Tal heißt, der Herr richtet, Yahweh Shaphat, Josaphat. Der Herr richtet, ja, und dann sagt er, kommt nur, ich lade euch ein zu einem Krieg, ja, und dann kommen sie und dann werden sie dort gerichtet. Und dann wird das neue Jerusalem errichtet. Dann heißt es, und die Berge werden fließen von Most und die Kälte und der Herr wird in Jerusalem wohnen, ewiglich. Also da sieht man auch, in Joel 4 ist es so deutlich, damalige Zeit zusammengeblendet mit der Ewigkeit, mit dem Ende. Und hier ist es ja auch so, letztlich, es bleibt ja nichts mehr zu tun, nachdem die Hure gerichtet ist und die Gläubigen sind eingeladen, die Braut macht bereit. Jetzt ist nur noch eine Frage, ja, und wie ist es mit dem Tier und dem Falschpropheten und mit dem Drachen? Diese Frage steht noch offen, oder? Kriegen die nicht ihr Gericht? Ja, die kriegen auch ihr Gericht. Und die werden aber durch den Messias direkt gerichtet. Und ich sehe hierin wieder eine Zusammenblendung in der Geschichte. Wie hat sich das in der Geschichte da war mal Westrom ging unter und Ostrom ging unter und dann war Schluss mit Römer. Aber dann kamen andere Mächte und im Wesen gibt es immer wieder solche Mächte. Ja? Aber diese damalige römische Macht ist gerichtet, von heutigen Standpunkt aus gesehen. Aber von denen aus gesehen ist es zusammengeblendet mit dem Kommen Jesu Christi. Also das ist von der prophetischen Perspektive her, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man mal diese Perspektive verstanden hat, wir können nie rechnen. Aber was wir heute tun müssen, ist, wir müssen anwenden. Das heißt, wir müssen Parallelen ziehen. Denn der Drache, der ist sicher noch der gleiche, oder? Und das Tier ist im Wesen zwar nicht das Römische, das ist gerichtet, aber das Tier hat andere Facetten. Und der Falschprophet. Das heißt, diese Feinde stehen ständig da. Der Stalin damals, 1937, ja, bei der großen Säuberung, das war wirklich ein Tier, ein Nero schlechthin. Ja, ein neu erstandener Nero. Und der Herr hat ihn auch schon gerichtet mittlerweile. Und Mao Zedong und so weiter. Ja, deshalb ist jetzt hier das Schlussbild, ist das Kommen des Messias auf dem Pferd, das ist natürlich alles ein Bild. Ich sah den Himmel geöffnet, es hier ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. In Gerechtigkeit richtet er für den Krieg. Aber gegen wen kämpft er? Er kämpft gegen das Tier und den Falschpropheten und ihre Heere, die damals versammelt sind. Jetzt wird aber beschrieben, wie er erscheint, seine Augen wie Feuerflamme. Also so wie er in Kapitel 1 beschrieben war, auf seinem Haupt viele Kronen, nicht nur sieben, viele. Und einen Namen trägt er, den nur er kennt. Das Wesen des Gottessohnes, des Gottessohnes. So werden wir ihn nur dann kennen, wenn wir ihn dann sehen. Bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Der kommt auf weißem Pferd, ganz rot. Und warum ist er rot? Rot ist er, weil er von einer Schlacht kommt. Das Bild ist aus Jesaja 63 genommen. Wer ist es, der da reitet, der da kommt von Bosra, von Edom? Und seine Gewänder sind blutrot. Es ist Jahwe selbst, kommt von dem Gericht über Edom. Dort war es ein geschichtliches Gericht. Hier ist es ein geschichtliches Gericht über das Tier und über den Falschpropheten. Aber im Blick der Wiederkunft, zusammengeblendet mit der Wiederkunft Jesu Christi, der Letzten. Denn es gibt dann nichts mehr. Es gibt dann keine weitere Wiederkunft mehr. Das ist fertig dann. Sein Name heißt das Wort Gottes. Das erfüllt er. Und ihm folgend auf weißen Pferden waren die Heere im Himmel, bekleidet mit weißem und neuem Byssusstoff, so wie die Braut also. Entweder sind es Engel, wie die Braut gekleidet sind, oder sie sind selber die Braut. Ja, also das heißt, seine Gläubigen. Beides vielleicht auch, die Engel und die Gläubigen. Sozusagen, die kommen jetzt, um die Erde zu schlagen oder um die Feinde zu schlagen. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Der braucht nicht richtig kämpfen. Der spricht nur ein Wort. Das Gerichtswort, dass er mit dem Gerichtswort die Völker schlage und er wird sie weiden mit eisernem Stabe, Psalm 2. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes Gottes. Wenn er sie weidet mit eisernem Stabe, heißt das, mit Gericht schlägt er sie. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes Gottes, des Zornes des Allmächtigen. Und er hat auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel den geschriebenen Namen König der Könige und Herr der Herren. Es ist hier eindeutig, jetzt ist der Herr der Herrlichkeit, jetzt kommt er zum Gericht über das Tier. Und er sieht dann einen Engel in der Sonne stehen, der sagt zu den Vögeln, Vögel, kommt zusammen, jetzt gibt es was zu essen, oder? Kommt und sammelt euch zum Mahl des großen Gottes, damit ihr fressen mögt, Fleisch von König und Fleisch von Obersten. Das Bild kommt aus Hesekiel 38, 39. Dort werden die Vögel aufgerufen, die Feinde zu verzehren. Die Pferde und die Menschen. Also ein schreckliches Bild hier. Und dann Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde sitzt und mit seinem Heer. Die kommen jetzt für den Krieg und das Tier wurde gefasst und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, mit denen er in die Irre leitete, die das Mahlzeichen des Tieres empfangen hatten und die sein Bild huldigten. Als Lebende wurden die beiden geworfen in den Feuersee, der mit Schwefel brennt. Das Bild ist jetzt, die werden nicht mal tot, die werden nicht mal getötet, die werden lebendig in den Feuersee geworfen. Das hat gemeint, also zu ewiger Qual, zu ewigen Schmerzen. Die werden, da gibt es gar keine Gerichtsverhandlung mehr, die ist nicht mehr nötig. Da brauchen wir keine Gerichtsverhandlung. Die Sache ist schon so klar. Und die werden auf diese Weise gerichtet. Und die übrigen wurden getötet mit dem heftigen Schwert dessen, der auf dem Pferde sitzt. Das heißt, mit dem Wort des Gerichtes, mit einem Wort. Das Schwert war das Wort. Und das aus seinem Munde hervorgeht. Und alle Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch. Hier ist das Bild. Also hier gibt es genügend Tote. Alle Menschen, die sich jetzt mit dem Tier verbunden hatten und in den Krieg mit dem Tier, in den Krieg gegen Christus gezogen waren, gegen die Heiligen gezogen waren. Jetzt ist das Gericht abgeschlossen. Und dann bleibt noch eine Frage übrig, oder? Einer ist ja noch da, ein Feind, der Drache. Was machen wir mit dem Drachen? Und ich sah einen Boten, also einen Engel, aus dem Himmel niedersteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes, und auf seiner Hand eine große Kette und er griff den Drachen, die alte Schlange. Es ist der Teufel und Satan und er band ihn für 1000 Jahre und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein. Versiegelte, also er hat fest zugemacht, versiegelt, das heißt, er kommt nicht mehr raus. Damit er die Völker nicht länger irreleite, bis die 1000 Jahre zu Ende seien. Und nach diesem muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Jetzt ist die Frage für uns, lesen wir das als Historienbericht? Oder lesen wir das als Vision? Wenn wir es als Vision lesen, dann müssen wir thematisch lesen. Wenn wir es als Historienbericht lesen, dann müssen wir chronologisch denken. Aber wenn wir chronologisch denken, werden wir große Schwierigkeiten bekommen. Wenn wir thematisch denken, wird alles einfach. Aber wenn wir rein chronologisch denken, und unser Denken ist ja geschult, chronologisch zu denken, oder? Wir lesen das gerne als Bericht. Ja? Oh, 1000 Jahre, jetzt müssen wir rechnen, von da bis da. Ja? Aber dann werden wir riesige Schwierigkeiten bekommen. Und ich weiß, die Kämpfe in der Geschichte, ihr kennt auch die Diskussionen um das sogenannte Tausendjährige Reich. Ja. Aber wir müssen ja Acht geben auf die Bilder, dass wir die Bilder sein lassen und dass wir das Thema, um das es geht, das müssen wir hier, das müssen wir beachten. Ein Feind bleibt übrig, dieser Drache. Woher kommt der Drache? Den Drache kennen wir eigentlich schon seit Eden, seit dem Paradies. Und dieser Drache hat dem Volk Gottes so zugesetzt, dieser Drache hat die Gläubigen von Smyrna ins Gefängnis geworfen für 10 Tage. Und er hat sich gesetzt auf den Thron der Welt und hat regiert. In Pergamus hat er regiert und in anderen Orten hat er regiert. Überall hat er sich auf den Thron gesetzt, dieser Drache. Und jetzt kommt die Vergeltung. Jetzt wird er ins Gefängnis geworfen und die Gläubigen werden auf Throne gesetzt. Die Gläubigen, von denen lesen wir in Vers 4, die sah Throne, sie saßen auf ihnen, Gericht wurde ihnen gegeben, das heißt Rechtsprechung, das heißt, sie dürfen jetzt mitrichten, mitregieren und die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthauptet worden waren, also die Märtyrer, und die nicht dem Tier noch sein Bild gehuldigt hatten und nicht das Mahlzeichen auf ihre Stirn empfangen hatten oder auf ihre Hand, also all diese, die sich hier nicht eingelassen haben mit dem römischen Tier, alle, die sich auf die Seite Christi gestellt haben, heißt das. Und sie lebten. Jetzt leben sie. Jetzt sind sie nicht tot, jetzt leben sie. Sie lebten und herrschten als Könige mit Christus 1000 Jahre. Nicht 10 mal 10 mal 10 Tage, sondern 10 mal 10 mal 10 Jahre. Das heißt eine ganz, ganz lange Zeit. Im Vergleich zu den 42 Monaten des Tieres ist das ja viel, viel länger. Die übrigen Toten leben nicht wieder. Das sind die anderen, die übrigens sind die Nichtgläubigen. Die einen, die haben sich ja mit dem Tier nicht verbunden, das sind die Gläubigen. Und die anderen, die sich haben verbunden mit dem Tier, die aber schon tot waren, getötet waren, also aus irgendeinem anderen Grund tot waren, jedenfalls, die lebten nicht, bis die 1000 Jahre zu Ende waren. Also die gehören nicht zu denen, die mit Christus regieren, heißt das. Und jetzt ist die Frage, ja, lesen wir noch weiter. Und das, diese ist die erste Auferstehung. Also die, so viel ich, wie ich das jetzt verstehe, die erste Auferstehung heißt einfach die Auferstehung der Gläubigen. Ja. Das ist die erste Auferstehung. Seliger und ein Heiliger ist der, der teilhat an der ersten Auferstehung. Es gibt hier nur eine erste Auferstehung und einen zweiten Tod. Das ist interessant, oder? Wenn wir hier lesen, da lesen wir von einer ersten Auferstehung und einem zweiten Tod. Der eine, die erste Auferstehung sind die Gläubigen und der zweite Tod sind die Ungläubigen. Über diese hat der zweite Tod keine Vollmacht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und sie werden als Könige herrschen mit ihm 1000 Jahre. Also die Gläubigen herrschen mit Christus und die Ungläubigen sind draußen. Sind draußen, die haben den zweiten Tod. Das kommt dann noch, der zweite Tod wird dann noch beschrieben später im Kapitel bei dem Gericht, dass sie den zweiten Tod, dass das der ewige Tod ist. Aber das heißt, die stehen nicht auf in dem Sinne, dass sie auch eine Auferstehung erleben wie die Heiligen. Ja? Nicht so, sondern sie stehen nur auf, um vor das Gericht zu erscheinen. Aber sie in dem Sinne, so wie diese Heiligen, auferstehen zu leben, das tun sie nicht. Es gibt keine Auferstehung zum Leben für diese Leute. Es gibt nur eine Auferstehung zum Gericht, ja, für diese Leute, für die Ungläubigen. Ja, und hier ist in dem Bilde beschrieben, dass nach 1000 Jahren der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden muss. Und er wird ausgehen, um die Völker in die Irre zu leiten. Welche Völker denn? Es sind ja gar keine Völker mehr da. Es heißt hier, der Satan wird freigelassen werden, muss freigelassen werden, und er wird ausgehen, um in die Irre zu leiten die Völker, die an den vier Ecken der Erde sind, nämlich den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Ja, noch einmal ein Krieg. Noch einmal Völker. Wo kommen die her? Und wieso denn Gog und Magog? Wer sind denn die? Wer ist Gog und wer ist Magog? Das ist ein Hinweis, ja, in Hesekiel 38, 39 gibt es einen Gog aus dem Lande Magog. Aber das ist natürlich die Verbindung, die thematische Verbindung. Aber dort ist es, sind es Feinde aus dem weiten, weiten Norden, die kommen, um das vollendete Israel anzugreifen. Dort in Hesekiel 38 lesen wir, dass die Israeliten zurückgeführt sind aus ihren Völkern und es sind so zurückgeführt, dass keiner mehr übrig ist in den anderen Ländern. Also es ist eine gänzliche Zurückführung und es ist alles fertig. Sie wohnen in einem offenen Land, da gibt es keine Stadtmauern und keine Tore und keine Riegel und so weiter. Sie wohnen einfach dort, weil sie sind sowieso in Sicherheit. Sie wohnen in Sicherheit. Und da kommen dann von irgendwoher, aus dem Nichts, aus dem Norden, dort wo halt überall die Feinde immer sonst kamen, aus dem Norden, dort kommt der Gog aus dem Lande Magog, kommt daher und will noch einmal einen Kampf gegen Israel führen, aber kommt gar nicht dazu, denn Gott legt ihn, Gott erlegt ihn sofort. Es kommt gar nicht zu dem Kampf. Was sollen wir mit dem anfangen? Vor allem, woher kommen denn diese Völker? Jetzt mache ich es noch schwieriger. Ich frage euch noch eine Frage. In Kapitel 21, da haben wir nochmals Völker. Da beschreibt er das neue Jerusalem, neue Schöpfung und so weiter. Und da lesen wir im Kapitel 21, Vers 24, und die Völker der Geretteten werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie. Da lesen wir von Königen der Erde, die tragen ihre Herrlichkeit in die Stadt hinein. Das heißt, sie müssen hineinkommen. Sie müssen also vorher draußen gewesen sein. Und die Toreingänge werden des Tages nicht geschlossen werden, denn es wird dort keine Nacht sein. Und sie werden die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Jetzt haben wir es, Vers 26. Sie werden die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in die Stadt bringen. Frage, von welchen Völkern denn? Wo sind denn diese Völker her? Bitte? Ja, aber die Heidenchristen sind schon in der Stadt. Die sind ja schon die Geretteten. Aber hier sind es Könige. Bitte?
Aus dem Haus Jakob.
Fuchs im Haus, Jakob. Nein, ich will nur... Sind da irgendwelche nachträgliche, die man vorher vergessen hat, die jetzt noch kommen? Wenn wir historisch denken und chronologisch, geht das nicht. Geht unmöglich. Geht nicht. Wenn wir thematisch denken, ist überhaupt kein Problem. Wenn wir so denken wie im Alten Testament, das ist nämlich ein Bild. Hier, Offenbarung 21, ist ein Bild von Jesaja 60. In Jesaja 60 sieht man das neue Jerusalem und da kommen aus allen Völkern kommen sie und bringen auf Kamelen und auf allen möglichen Transportmitteln, die man damals hatte, bringen sie ihre Kostbarkeiten in die Stadt, um das herrliche, kostbare, schöne Jerusalem noch schöner zu machen, noch mehr zu schmücken. Ja? Das ist das Bild. Das heißt, es wird einfach von überall her, bringt man das Köstlichste, um das Schöne noch schöner zu machen. Es wird nicht gefragt, woher die kommen. Die können gar nirgends woher kommen, denn draußen sind die Hunde und die Verlorenen und die Hölle ist draußen. Innerhalb der Stadt sind die Gläubigen, die Geretteten, und draußen sind die Verlorenen. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Und jetzt sind die Tore offen. Ja, wieso die offen? Damit die von der Hölle wieder reinkommen? Nein, man darf hier nicht die Bilder vermischen. Das zeigt nur, dass die Tore offen sind, heißt nur, dass jeder Mensch Zugang hat zu dieser herrlichen Stadt. Jeder Mensch darf heute schon sich bekehren aus allen Völkern. Aber man darf hier nicht historisch denken, denn historisch gesehen gibt es gar keine Völker mehr, die von außen noch irgendwo kommen könnten. Und genauso ist es mit Kapitel 20. Die Völker, man hat eine Riesenschwierigkeit, woher denn die Völker kommen sollten in Kapitel 20, wenn doch schon das Gericht schon fertig ist. Das heißt, wenn das Tier und alle, die mit ihm waren alles ist gerichtet, ja, mit dem Kommen des Herrn. Also mir scheint, die einfachste Lösung ist, das einfach als Bild aufzufassen. Und das Thema ist hier der Satan. Was geschieht denn noch mit dem Satan? Soll alles nochmal von vorne beginnen? Ich muss noch was sagen. Was hinzufügen, was ich vergessen hatte. In Kapitel 20 sehen wir in Vers 9, er kommt jetzt zum Krieg und sie steigen hinauf auf die breite Ebene des Landes und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Was ist das für eine Stadt? Und was ist das für ein Lager? Das Bild ist aus 4. Mose, das Lager Israels, also das Lager des Gottesvolkes. Hier ist das Gottesvolk, das ist das Lager der Heiligen. Die geliebte Stadt, das ist das neue Jerusalem. Bitte das Neue, nicht das Alte. Also hier sehen wir das Bild, wir haben das neue Jerusalem, das Heerlager der Heiligen liegt dort, entweder rundherum oder in der Stadt, ich weiß nicht wo, jedenfalls Sie sehen das Lager der Heiligen. Und jetzt kommt der Drache, der Satan, kommt zu einem Krieg gegen das neue Jerusalem. Und jetzt, der Gedanke ist der, woher kommt denn der Drache? Wie war denn das überhaupt mit dem Drachen? Der war plötzlich da im Paradies, als Schlange. Und dann, da war das Paradies war so schön, es war alles herrlich. Und dann durch diesen Drachen kam die Irreführung, der hat die Eva in die Irre geführt und dann kam die ganze Not. Und dann, seither hat der Drache gewirkt. Und hier haben wir den Drachen gesehen in Offenbarung, wie viel Unheil er angerichtet hat. Und jetzt ist die Frage, ja, und was ist jetzt mit dem Drachen? Wird der nicht auch gerichtet? Und da sagt er, ja, da hat er eine Spezialbehandlung. Der bekommt zuerst einmal ein Gefängnis und nachher ist die Frage, kann denn der nochmals beginnen? Könnte das ganze Elend, das im Paradies begonnen hat, könnte das nochmals beginnen? Könnte es sein, dass er nicht nochmals anfängt, die Menschen zu verführen und nochmals gegen die Gläubigen kämpft und nochmals alles ganze Elend von vorne beginnt? Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Der soll sich holen, wenn er holen kann, von den vier Ecken des Landes und soll herankommen. Es wartet nur das Gerichtsfeuer Gottes auf ihn. Und er wird in den ewigen Feuersee geworfen, wo das Tier und der Falschprophet schon sind. Das Bild ist einfach das, dass hier der Drache in einem wahnwitzigen Versuch gegen das neue Jerusalem zu kämpfen, das ja später beschrieben wird, in dem wahnwitzigen Versuch wird ihm einfach dann das zugelassen, und aber es ist nur, es kommt gar nicht zu einem Krieg, es kommt zu keiner Verfolgung, es kommt zu keinen Leiden, es kommt nur Feuer aus dem Himmel und fertig ist das. Das heißt, es wird nur hier gezeigt, dass Gott eine Sonderbehandlung hat mit den Satan und dass er hier ewig vernichtet, hier dann ewig vernichtet wird. Also das ist die einzige Lösung, die ich mir finde, zu diesem wohl dem schwierigsten Kapitel hier in der Offenbarung. Das ist nur als Bild aufzufassen, nicht als historischer oder chronologischer Bericht über etwas. Und sowas konnten die Juden wissen, denn die Juden hatten auch diese Gedanken. Ich habe mir das mal gelesen, ich habe es jetzt irgendwo notiert, dass die Juden hatten ihre Vorstellungen vom tausendjährigen Reich. Schauen, wo ich das habe. Die Bilder waren schon Teil der apokalyptischen Tradition. Sie waren bekannt, schreibt hier ein Ausleger. Ich habe jetzt die Zitate nicht, aber das gibt eine ganze Reihe, aus dem apokalyptischen Literatur gibt es eine ganze Reihe Beispiele, wo die Juden erwarteten, die einen ein 400-jähriges Zwischenreich, die anderen ein 700-jähriges und so weiter. Jedenfalls im Neuen Testament finden wir das nirgends. Im Neuen Testament, wenn wir lesen, was die Apostel gelehrt haben, dann finden wir nirgends etwas von 1000 Jahren. Kein Paulus hat darüber geschrieben, kein Johannes in den anderen Briefen, kein Jakobus, kein Evangelium hat davon geschrieben. Nicht einmal im Alten Testament finden wir irgendetwas von dem. Das Reich, ja. Ja, sie haben schon eine Vorstellung gehabt von der Wiederherstellung des Reiches, aber sie haben nicht gewusst, auf welche Art das Reich wiederhergestellt wird. Sie haben ja nicht gewusst, dass mit der Himmelfahrt der König sich schon auf den Thron setzt. Das war ihnen noch nicht so klar in Apostelgeschichte 1. Der Messias wurde ja dann in den Himmel aufgenommen, hat sich auf den Thron gesetzt, auf den Thron Davids, wohlgemerkt, auf den Thron Davids gesetzt, und hat vom Himmel aus regiert und dann ist der Petrus aufgestanden am Pfingsttage und hat er schon Licht durch den Heiligen Geist, und er verkündet, dass Gott seinen Messias zum König gemacht hat, zum Herrn, dass Gott seinen Christus zum Herrn und Gesalbten gemacht hat, und dass dieser regiert jetzt auf dem Thron Davids, und dass das Königreich dass er jetzt wartet, bis dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Das heißt, es dauert jetzt eine Zeit lang, bis alle Feinde diesem König zu Füßen liegen. Und Paulus hat dann verkündigt in 1. Korinther 15, wann das sein wird, dass alle Feinde ihm zu Füßen liegen. Das steht ganz deutlich. 1. Korinther 15, Vers 50 etwa. Oder ein bisschen weiter vorne, lesen wir zuerst das. Vers 22, wie in Adam alle sterben, werden Christus alle lebendig gemacht werden, aber jeder in der eigenen Abteilung, der Erstling Christus, nachher die Christus angehören, bei seiner Ankunft, also bei seiner Parousie, bei seiner Wiederkunft. Und danach ist das Ende. Wenn er das Königreich dem Gott und Vater übergeben haben wird, wenn er weggetan haben wird, alles Erstrangige, also alle Fürstentümer, alle Autorität, alle Kraft, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße getan haben wird. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Also jetzt haben wir es. Der letzte Feind ist der Tod. Jetzt ist nur noch die Frage, wann wird der Tod weggetan? Wir brauchen nur weiterlesen. Vers 50. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn es wird Posaunen und die Toten werden auferweckt werden als Unverwesliche, und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Aber wenn dieses Verwesliche Unverweslichkeit angezogen haben wird und dieses Sterbliche Unsterblichkeit angezogen haben wird, dann wird das Wort geschehen, das geschrieben ist, verschlungen ist der Tod im Sieg. Jetzt wissen wir wann. Also wann wird der Tod besiegt? Wann wird der Tod, wann liegt der Tod auch noch zu Füßen? Von diesem Text her. Wann wird der Tod, bitte? Bei der Auferstehung. Genau, bei der Auferstehung. Und wann ist die Auferstehung? Er sagt es in diesem Text. Zusammenhang. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn es wird posaunen und die Toten werden auferweckt werden. Bei der letzten Posaune. Haben wir schon gelesen auch. Letzte Posaune dort in Offenbarung, in Matthäus 24 auch. Das ist in dem Punkt der Wiederkunft Jesu Christi. Die Wiederkunft Jesu Christi ist der Abschluss von allem. Die Wiederkunft Jesu Christi ist, mit dem schließt die Weltgeschichte ab. Also die Apostel haben klar gelehrt, das Königreich Christi wird aufgerichtet in der Zeit, wo der Sohn des Menschen sich zu Rechten Gottes setzt, bis zum Tag der Wiederkunft Jesu Christi. In der Zeit, der Petrus hat gefragt, wirst du in dieser Zeit Israel das Königreich wiederherstellen? Und dann hat er gesagt, wann die Vollendung kommt, das ist euch nicht beschieden. Wann die Vollendung kommt, das weiß nur der Vater. Das heißt, wann die Wiederkunft kommt. Die Vollendung ist mit der Wiederkunft. Wann das geschieht, wenn das alles vollendet wird, das weiß niemand. Aber in der Zwischenzeit geht ihr hin und verkündigt das Evangelium, damit all die, möglichst viele die Menschen gewonnen werden und die Feinde sich zu Füßen legen, zu Füßen Jesu Christi legen. Heute schon und zum Schluss, wenn das Gericht kommt, müssen die Restlichen alle sich zu Füßen legen. Dann ist abgeschlossen, dann wird auch der Tod überwunden, wird der Tod besiegt und wenn es keinen Tod mehr gibt, ist Vollendung. Das heißt, die Apostel haben klar gelehrt, wann das jetzt die Phase ist, wo das Königreich aufgerichtet wird, aber es ist noch nicht, das sind noch Feinde, bis zu einem Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist die Wiederkunft Jesu Christi, dann gibt es keine Feinde mehr. Dann ist alles abgeschlossen. Dann kommt das neue Jerusalem, wie wir gelesen haben in Offenbarung, das neue Jerusalem. Und wenn dann der Satan dargestellt wird als ein Satan, der nochmal kämpfen möchte gegen das neue Jerusalem, das ist nur noch lächerlich. Dann gibt es nur noch Feuer vom Himmel. Das ist ein Bild. Offenbarung 20 ist ein Bild von einem letzten Aufbäumen des Satans, doch noch irgendwie was gegen Gott machen zu wollen. Er kann aber nichts machen. Also ich sehe hier keine Chronologie, sondern ich sehe hier eine in einer Vision dargestellt, das Los des Drachen. Die letzte Vollendung. Also zu zeigen, dass den Gläubigen nie mehr was passieren kann von dieser Seite her. Also ich weiß, es sind schwierige Fragen und wir können ruhig verschiedener Meinung sein. Das stört überhaupt nicht unter Christen. Aber man soll sich mit den Texten auseinandersetzen, man soll sich Gedanken machen. Irgendwie denke ich, man muss einfach dem Text gerecht bleiben. Aber das Beste, was wir tun können, ist schauen, was haben die Apostel gelehrt. Zum Beispiel, was hat der Apostel Paulus gelehrt im Römerbrief, Kapitel 8, über die neue Schöpfung. Dort steht ja von einer Schöpfung, die wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Römer 8, Vers, bin gleich fertig, lass mir nur diesen Gedanken noch. Römer 8, Vers 19, denn das Sehnen der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn der Vergänglichkeit wurde die Schöpfung unterstellt, nicht von sich aus, sondern durch den, der sie unterstellte, auf Hoffnung, weil auch sie selbst, die Schöpfung, von der Versklavung an die Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Wann wird das sein? Wann wird die Schöpfung von der Vergänglichkeit befreit? Ja, er sagt da, wenn die Söhne Gottes geoffenbart werden. Jetzt ist die Frage, wann werden die Söhne Gottes geoffenbart? Kolosser 3, Vers 1. Jetzt ist unser Leben mit Christus verborgen in Gott. Aber eines Tages, wie heißt es dort? Kolosser 3, Vers 1. Wenn er geoffenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm geoffenbart werden. Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Dann, wenn die Kinder Gottes geoffenbart werden, das ist dann, wenn der Herr geoffenbart wird. Das heißt, die Apostel Petrus und Paulus sind sich einig. Johannes auch. Denn er sagt in 1. Johannes 3, Vers 1, sagt Johannes, seht, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber es ist noch nicht geoffenbart, was wir sein werden. Aber wenn er wiederkommen wird, wenn er kommen wird, wenn er erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein, wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann werden die Kinder Gottes geoffenbart werden. Es gibt einen Zeitpunkt, wo alles offenbar wird. Das ist auch der Zeitpunkt, wo die Schöpfung von der Vergänglichkeit befreit wird. Das ist die Zeit, wo die neue Schöpfung in Herrlichkeit offenbar wird. Es passt zusammen. Wir müssen nur eines tun. Wir dürfen Offenbarung 20 nicht als historischen Bericht nehmen, sondern müssen es als Vision stehen lassen. Das ist die einzige Bedingung. Dann passt alles zusammen. Lassen wir doch Offenbarung 20 als Vision stehen, als Bild. Dann ist es nicht schwierig. Sonst, wir bekommen nur die Schwierigkeiten, wenn wir historisch, chronologisch, 1:1 das nehmen und meinen, das sei ein historischer Bericht. Nur dann. Aber das ganze Buch der Offenbarung zeigt uns, dass es nicht ein historischer Bericht ist, sondern dass es eine Vision ist. Schon über etwas Historisches, aber nicht als chronologische Linie, nicht als lineare Chronologie. Das ist nicht zu verstehen. Das sind aber jetzt nicht so die wichtigsten Fragen. Morgen dann noch Kapitel 21, schauen wir uns noch das neue Jerusalem an. Aber ohne Folie morgen werden wir einfach so arbeiten. Vielen Dank für die lange Geduld. Es war ein sehr herausforderndes Studium gemeinsam. Ich meine, ihr habt den schwereren Teil gehabt, ihr habt zuhören müssen. Ich habe es leichter, ich konnte reden. Aber ich denke, der Herr kann uns weiterhelfen, wenn wir beten, wenn wir vor allem, ja, wir haben wenig Zeit gehabt, aber alle diese Seiten, wo wir gelesen haben, haben praktische Anwendungen für unser Leben. Das heißt, wir können selber unsere Parallelen ziehen für uns heute. Und das Wichtigste von allem ist, dass wir den Weg des Lammes Gottes gehen, dass wir bereit sind zu sterben. Das ist unsere Lektion als Christ. Ich sterbe täglich. Bin ich bereit zu sterben? Oder möchte ich für meine eigenen Interessen leben? Das kommt immer wieder zum Ausdruck. Möge der Herr uns segnen. Und ja. 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 Ja, und da ist ja die Entrückung. Steht da, Paulus hat ja gesagt, dass der Herr kommt, wenn er kommt, dann wird er die Gläubigen entrücken. Matthäus 24 steht es auch. Er wird die Gläubigen sein. Aha, und dann geht es noch weiter. Ah, dass dann noch ein Zeitraum dazwischen wäre. Ja, aber das sagt ja... Ah, okay. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, aber das sagt ja der Apostel Paulus gar nicht. Der Apostel Paulus sagt ja nur, dass wenn er kommt, dann kommt in die Luft und holt sich die Gläubigen. Das ist ja das Kommen. Die Erde wird gerichtet. Die Völker werden ja gerichtet. Das ist ja das Kommen, was beschrieben wird in 1. Thessalonicher Brief, in Kapitel 4. Das ist, dass er zuerst beginnt, um die Gläubigen sich zu holen, steht auch in Matthäus 24. Die Engel werden ausgeschickt und werden alle Gläubigen, die Erwählten, werden sie versammeln, ja, zu ihm hin. Und die werden dann immer bei dem Herrn bleiben. Damit ist aber nicht, man darf nicht etwas hineinlesen, was der Text nicht sagt. Der Text sagt nicht, auch nicht im Thessalonicher Brief, nirgends, dass der Herr sozusagen kommt und sagt, kommt ihr Gläubigen, kommt mit, und jetzt lassen wir die Erde noch ein paar 7 Jahre braten. Nein, nicht so. Sondern er sagt, kommt mit, ihr seid jetzt mit mir. Und wir haben ja gelesen, die Gläubigen sind mit ihm. Er kommt zu richten, mit Gerechtigkeit, aber die Gläubigen sind mit ihm. Sie regieren mit ihm, sie haben mit ihm Richtergewalt. Die werden auf seiner Seite stehen, dann, wenn gerichtet wird. Das heißt nicht, dass da noch eine Zeit vergeht. Das wäre da lesen wir was in die Schrift hinein, was die Schrift nicht sagt. Wir warten auf die Entrückung und sie kann jeden Moment geschehen. Aber das ist dann aber auch das Ende. Es gibt keine Zeichen, die jetzt noch vorher geschehen müssen. Der Herr hat gesagt, wenn er kommt, dann kommt er zu einem Zeitpunkt, da er es nicht meint. Der Herr kann jederzeit kommen. Ja. Von der Trübsalzeit haben wir schon gelesen, Offenbarung. Das haben wir gelesen, ja. Das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Ich weiß. Und? Ja, nicht nur datiert, sondern auch, man muss ja, man nimmt die Offenbarung den Leuten, an die es geschrieben ist, weg. Und sagt, es ist nicht für euch, es ist für uns. Im 20. Jahrhundert. Ja, aber so dürfen wir nicht umgehen mit der Schrift. Ja. Das ist ein Brief an jene Christen. Wenn man das nicht bedenkt, da haben wir ein Durcheinander. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Dann haben wir allerdings viele Schwierigkeiten. Ich weiß die Schwierigkeiten. Ich habe jahrzehntelang damit herumgerungen. Da hat man wirklich Schwierigkeiten. Aber ansonsten passt es. Das war nicht schwierig für die Christen damals. Das Thema Endzeit war nie ein schwieriges Thema. Das ist heute schwierig geworden, weil man da Sachen hineinpressen will, die nicht hineinpassen, die nicht hineingehören. Von daher. Gut. Schauen, was haben die Apostel gelehrt? Was hat Paulus gelehrt? Was hat der Herr Jesus gelehrt? In Offenbarung finden wir nichts, aber da musst du schauen, was haben die Apostel gelehrt. Sie haben nicht viel gelehrt. Römer 9 bis 11 ist wahrscheinlich das beste Stück von allem. Da ist am meisten drinnen über das Thema. Und er sagt, Israel, in dem Maße, in dem es zum Messias kommt, werden die Verheißungen für dieses Israel erfüllt. Das heißt, alle Israeliten, die den Messias annehmen, gehören zum Überrest. Und der Überrest bekommt die Verheißungen. Das heißt, durch die ganze Geschichte hindurch, und vor allem natürlich in der ersten Zeit, als man noch wusste, wer ein Israelit war. Heute weiß man ja nicht mehr, wer ein Israelit ist. Aber damals wusste man noch, wer ein Israelit ist. Ja? Und dass diese Israeliten zu Christus kamen, haben sie in Christus die Verheißungserfüllung bekommen. Heute weiß niemand, wer ein Israelit ist. Das heißt, man kann es nicht beweisen. Wenn einer sagt, ich bin Israelit, wie will er es denn beweisen? Also, ja, mein Papa hat gesagt, er ist Israelit. Und der hat wieder gesagt, sein Papa sei Israelit. Es gibt gar keine Geschlechtsregister. Kein Jude kann heute beweisen, dass er als Geschlechtsregister zurückführen auf Abraham. Abgesehen von Abraham, es gab ja auch damals Juden, die gar nicht von Abraham abstammten. Zum Beispiel der Herr Jesus. Wieso verstammt er nicht von Abraham ab? Naja, von Josef war Josef war der Ziehvater. Also, ja, aber Maria. Ja gut, Maria, aber wer waren denn die Vorfahren von Maria? Da bis auf David zurück und von David weiter, da hast du irgendwelche Mütter, die aus den Heiden waren. Die Ruth, die war Moabiterin. Also der Herr Jesus ist ein Moabiter. Was gibt es noch? Die Ruth, dann war die Tamar, das war eine Kanaaniterin. Also der Herr Jesus ist ein Kanaaniter. Und dann war noch wer war noch? Die Frau von die Bathseba, die Frau von Uriah, die Frau von Uriah, den Hethiter, oder? Ein Hethiter. Ist es, Uriah heißt er, oder? Ja, Uriah. Uriah, ein Hethiter. Im Geschlechtsregister Jesu haben wir Heiden drin. Also, ich will nur sagen, der Herr zeigt doch selber schon, dass es nicht wichtig ist, ob ich von Abraham persönlich abstamme, nach väterlicher und mütterlicherseits oder nur väterlich oder nur mütterlicherseits. Das ist doch nicht das Entscheidende. Wenn irgendjemand von der damaligen Zeit zu den Israeliten übergelaufen ist und sich beschneiden hat lassen und den Gott Israels anerkannt hat, galt er als Jude, wie die Rahab. Die Hure Rahab, das wäre die vierte noch gewesen, eine Kanaaniterin. Die Hure Rahab, die heiratet dann auch einen Israeliten, oder? Ich will jetzt sagen, dann galten die als Israeliten. Das heißt, es geht doch gar nicht um die physische Abstammungslinie. Natürlich, am Anfang gab es ein israelitisches Volk, da sind wir alle klar, alle sind wir uns einig, die stammen von Abraham ab, im Großteil, der Großteil stammte von Abraham ab. Klar, richtig. Aber heute, wer will denn heute seine Abstammung auf Abraham zurückführen? Es gibt keine Geschlechtsregister, die wurden alle vernichtet, 70 nach Christus, und man weiß eigentlich nicht, wer wirklich Juden sind. Höchstens mündliche Überlieferung, und das ist schon ziemlich schwierig. Man sagt ja, aber Gott weiß es, wer Juden sind. Ja, und jetzt? Was hilft uns das weiter? Hilft uns überhaupt nicht weiter. Das ist ja gar nicht wichtig. Wo lesen wir denn in der Bibel, dass es wichtig ist, welches Blut ich in mir habe? Es ist doch viel wichtiger, dass ich ein geistliches Kind Abrahams geworden bin. Jesus, er war in der Abstammungslinie schon natürlich vom Abraham, über Josef, oder? Über Josef ist er klar von Abraham abstammend. Und über Maria auch letztlich, obwohl da einige heidnische Mütter dazu kamen, aber er galt als ein Nachkomme Abrahams, ja klar. Ihm galten ja die Verheißungen. Und in ihm, wenn jetzt ein Mensch in Christus ist, dann ist jeder Mensch, der in Christus ist, gilt als Nachkomme Abrahams. Nicht als Juden, aber als Nachkomme Abrahams. Wir sind keine Juden, wir sind Österreicher und Deutsche und irgendwas, aber wir sind durch Christus, haben wir Teil an den israelitischen Heilsgütern. Gott hat uns das, durch Christus hat er uns das gegeben. In Epheser steht, dass das Geheimnis war, das in früheren Zeiten Menschen verborgen war, dass die aus den Heiden mit Erben, mit Leib und Mitteilhaber der israelitischen Verheißungen sind. Also wir sind Mitteilhaber der Verheißungen, wir sind ein Mitleib mit dem israelitischen Leib und wir sind mit Erben, mit dem, was Israel erbt. Und auf diese Weise gibt es jetzt einen Überrest von Juden, also die wirklich von Abraham abstammen, aber die wir nicht kennen, irgendwelche Juden, die sind echte Juden, oder? Und alle aus den Heiden, die sind eingepfropft worden in den israelitischen Stamm. Das sind alle Gläubigen. Und diese zusammen, oder sagen wir so, die aus Israel waren und den Messias angenommen haben, die galten als der Überrest. Und auf diese Weise hat Gott ein ganzes Israel, das vor dem Zorn gerettet wird, ein ganzes Israel Gottes, das nicht in den Zorn kommt, weil sie sich bei dem Messias verstecken, weil sie bei dem Messias Jesus ihre Zuflucht genommen haben. Das heißt, das Israel, das heute gilt vor Gott, das sind die Juden, die an den Messias gläubig sind, eingepfropft sind dann noch die Heiden, die aus Gnade dazugekommen sind. Das ist das wahre Israel, das heute gilt. Das ist ziemlich schwierig für uns, wenn man das nie gehört hat. Aber untersucht mal selber die Schriften und schaut mal, ob sich das so verhält. Prüft das selber. Wer bekommt die Verheißung? Der Hebräerbrief ist die Hilfe, Hebräerbriefschreiber, Römerbrief, die zwei Briefe vor allem, und Galaterbrief. Und der Epheserbrief, jetzt haben wir schon vier, die über dieses Thema schreiben. Also es gibt in dem Sinn nicht eine irdische Hoffnung für ein irdisches Volk Jerusalem. Wir haben hier keine bleibende Stadt. An wen ist das geschrieben? Wir Hebräer, Juden, Judenchristen, schreibt der Hebräerbriefschreiber, Hebräer 13, Vers 14. Wir Hebräer haben hier kein bleibendes Jerusalem, sondern das droben suchen wir. Das sagt er diesen Juden, Judenchristen. Warum also wollen wir ein irdisches Jerusalem suchen, wenn wir hier kein bleibendes haben? Das sind, man muss sich das mal langsam durchdenken, das kann man nicht so schnell. Aber schaut mal, was die Schrift sagt. Es ist viel besser, man geht viel sicherer. Man sagt, was haben die Apostel eigentlich gelehrt? Und dann kann man dann auch das Alte Testament verstehen. Das Alte Testament ohne die Apostel werden wir nicht verstehen. Da haben wir keine Chance. Die Apostel selber haben es nicht verstanden ohne den Herrn Jesus. Wieso wollen es wir dann ohne den Herrn Jesus verstehen? Aber durch das Licht, das die Apostel bekommen haben, durch den Heiligen Geist, können wir jetzt das Alte Testament verstehen. Deshalb müssen wir bei dem anfangen, was die Apostel gelehrt haben. Wenn Juden sich bekehrt haben, wo sind sie in die Schule gegangen? Sie blieben beständig In der Apostellehre. Also genau dort müssen wir aber auch hingehen, wenn wir wissen wollen, wie das ist mit dem Alten Testament. Wir haben keine andere Wahl. Also dann schauen wir, was die Apostel gelehrt haben. Dann wird alles klar. Das war nicht so schwierig damals und das ist auch heute nicht so schwierig. Wir haben es schwierig gemacht, wir haben es kompliziert gemacht mit unseren verschiedenen Theologien. Aber versuchen wir es mal bei den Aposteln, mal wirklich mal reinzuschauen, was die Apostel gelehrt haben. Das hilft viel weiter. Und es befreit uns von allen Spekulationen. Da werden wir wieder nüchterne Christen, die hier leben und hier für die Arbeit tun, die wir tun sollen. Da geht alle Israel-Spekulation vorbei. Ja. Gut, dann schließen wir hier.